Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
Another day older and deeper in debt.
Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
I owe my soul to the company store.
Aber das sind halt Männer gegen Männer und das relativiert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich meine auch so, wenn du Kriege nimmst als die krasseste kollektive Verständigung darüber, Massengewalt auszuüben oder sowas, trifft ja zu 99% Männer. Puh, aber relativiert halt die Gewalt nicht.
Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge der zweiten Staffel. Die Revolte geht weiter, Männlichkeit und männliche Perspektiven. Ich bin Eva und ich sitze hier mit meiner Freundin Lotte.
Hello, hello, auch von mir.
Und an dieser Stelle machen wir nochmal einen kleinen Rückblick, da ja nun Weihnachten und Silvester und alles war und wir vielleicht alle ein bisschen raus sind aus dem ganzen Podcast-Game. Also Lotte und ich haben 19 männliche und eine transmännliche Person hinsichtlich verschiedener Themen interviewt und die Antworten der Befragten diskutieren wir hier in den einzelnen Folgen und versuchen dabei vor allem das Geschlechterverhältnis, wie es derzeit existiert, zu verstehen, auseinanderzunehmen und dabei vielleicht sogar auch Fragen zu stellen, die spannend für eine Veränderung der Verhältnisse sein könnten. Da wir uns in diesem Punkt sehr einig darüber sind, dass wir auf vieles, was hier in unserer Gesellschaft so läuft, wie es eben läuft, gar keinen Bock haben. Und ein zentrales Stichwort dabei ist auch Gewalt und darum soll es heute nochmal gehen, quasi in einer zweiten Folge zu diesem Thema.
Genau, für die, die jetzt erst einsteigen, vor ungefähr einem Monat haben wir damit angefangen, uns mit dem Thema Männlichkeit und Gewalt auseinanderzusetzen. Hier war die zentrale Frage, ob Gewalt männlich ist.
Oder Männlichkeit gewaltvoll.
Und genau, worin die Befragten Ursachen dafür sehen, welche Gewaltformen es gibt, welche Dynamiken damit reinspielen können und so weiter.
Genau, und da haben wir recht schnell festgestellt, dass auch das wieder so ein riesengroßes, umfangreiches Thema ist und wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge dazu machen müssen. Denn das Grundlegende dabei ist, dass Gewalt immer Teil eines Herrschafts- oder Machtverhältnisses ist. Also darum geht es, wenn jemand Gewalt anwendet, um Macht. Und ich finde es an dieser Stelle ganz spannend, dass im Deutschen, anders als zum Beispiel in anderen Sprachen, dieses Machtverhältnis schon im Begriff der Gewalt selber mit drinsteckt. Also der Begriff Gewalt ist im Deutschen synonym zu Herrschaft und Macht. Also zum Beispiel, wenn man sich mal diesen Begriff Gewaltenteilung anguckt, da sieht man das ganz genau. Und in anderen Sprachen ist das eben nicht der Fall. Da wird es unterschieden. Also zum Beispiel im Englischen gibt es Power und Violence. Aber die Begriffe haben jetzt erstmal nicht wirklich was miteinander zu tun. Und da sieht man eben, dass Gewalt, also Gewalt als Macht- und Herrschaftsverhältnisse nicht nur in Familien und Freundeskreisen eine Rolle spielen, sondern auch auf ganz anderen Ebenen, auf viel höheren und eben teilweise viel subtiler oder viel schwerer greifbar und beschreibbar.
Aber klar, wenn wir uns jetzt Gesellschaft ansehen, dann kann man schon sagen, dass die Familie, also egal ob jetzt Großfamilie oder Kernfamilie oder was auch immer, in der Tendenz schon so als kleinste gemeinschaftliche oder auch gesellschaftliche Zelle innerhalb dieser Gesellschaft beschrieben werden kann.
Voll.
Also so die kleinste Zusammenkunft von Menschen, die sich irgendwie gemeinsam organisieren. Und hier findet prozentual auch die meiste Gewalt bis hin zu Morden statt. Viel wird allerdings privat verhandelt und bleibt damit auch im Verborgenen. Und dadurch ist es dann auch schwieriger, Einfluss zu nehmen, weil man sich einerseits von außen oft nicht so einmischen will oder sich nicht traut, aber eben auch, wenn man vieles nicht mitbekommt und sich Betroffene oft nicht trauen, darüber zu sprechen, aus unterschiedlichen Gründen. Das hatten wir ja auch in der Folge davor schon.
Mhm. Ja, das hatten wir auch in der anderen Folge die etwas alltäglichere, fassbarere Ebene von Gewalt genannt. Also vor allem zum Beispiel auch Gewalt zwischen Eltern und Kindern, die durchaus als legitime Erziehungsmaßnahme verhandelt wird.
Wie ist es so mit Gefühlen? Ist das auch, als du so erzogen wurdest, war das okay als Junge, zum Beispiel zu weinen oder Angst zu haben? Oder?
Junge weint nicht, hast du geweint?
Nein?
Nein. Jetzt ist, ich meine, jetzt ist eine andere Generation. Unsere Zeit war einfach weinen, aber geht gar nicht.
Geht gar nicht.
Nein.
Für einen Jungen. Für Mädchen ist okay?
Für Mädchen, ja, das war immer noch Frau gezählt, aber Junge weinen von. Nee. Hast du noch eine gekriegt? Was
ja.
Meinst du?
Also war so ein bisschen, ich sag mal, Gewalt auch Teil von deiner.
Das Gewalt kann man nicht sagen, das ist für uns, wir nennen das halt nicht als Gewalt.
Ja.
Das ist, hat Erziehung von Eltern. Da alt wurde sie sehen, dass du in die Welt, dass sie durchkämpfen muss. Man darf nicht heulen von Kleinigkeit, man muss durchkämpfen. Also deine Eltern haben so versucht, dass es.
Weißt du? Ah, du würdest die, sagen, also es gab eine harte Erziehung, ja, damit du es schaffst, dich durch die harte Welt durchzuwenden.
Genau, so ist das.
Vielleicht dazu mal noch ein kurzer Reality-Check. Vor ziemlich genau 20 Jahren trat in Deutschland das Recht jedes Kindes auf gewaltfreie Erziehung in Kraft. Und dieser Schritt sollte eigentlich dazu beitragen, dass die Einstellungen zu so Körperstrafen in der Erziehung sich verändern und körperliche und psychische Gewalt gegen Kinder damit zurückgedrängt werden können. Aber trotz dieser sehr positiven Entwicklung sehen immer noch echt viele Menschen in Deutschland körperliche Bestrafung weiterhin als angebracht an.
Ja, stimmt. Du hattest mir neulich, glaube ich, auch erzählt, dass es jetzt gerade erst so eine ganz aktuelle Studie gab, bei der irgendwie rauskam, dass jeder Zweite immer noch der Auffassung ist, dass ein Klaps auf den Hintern noch keinem Kind geschadet hätte oder so.
Ja, ja, genau. Und jeder Sechste ungefähr hält es sogar für angebracht, ein Kind zu ohrfeigen.
Wurdest du verjagt als Kind?
Ja, manchmal schon.
Ich auch. Würdest du das als Gewalt empfinden?
Sagen wir so, ich würde es selbst nicht machen, meinem Kind gegenüber. Und ich würde schon sagen, dass es gewaltvoll ist, ja. Und ich würde es ganz bewusst nicht machen wollen, weil ich nicht möchte.
Ich mache es auch nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich würde meinen Vater dafür niemals verurteilen. Niemals. Auch wenn mir den Arsch noch so wund gedroschen hat. Oder ich empfinde das als Lehre. Das ist für mich eine Lehrstunde.
Was lernt man da?
Respekt, Achtung. Nennen wir es doch mal so, mein Gott, nochmal, jetzt werde ich langsam müde. Bevor du einen Schaden anrichtest an Leib und Leben, also einen richtigen Schaden. Was nimmst du da lieber in Kauf? Eine Backpfeife oder das große Du-Du danach? Von mir aus vom Staatsanwalt oder vom Richter.
Krass, aber ja genau. Gewalt in Familien und im Freundeskreis, in Liebesbeziehungen, in Ex-Beziehungen. In der überwältigenden Mehrzahl geht die Gewalt eben, das hatten wir schon, von Männern aus.
Ja. Und wiederum ausgehend von diesem Fakt und dem Wissen darum, dass männliche Gewalt nicht nur im Privaten, sondern auch auf anderen gesellschaftlichen oder institutionellen Ebenen dominant ist, schauen wir uns jetzt nochmal ein paar Dynamiken oder Verhältnisse an, die hier relevant sind, um uns vielleicht der Frage anzunähern, warum das so sein könnte. Also hier stellt sich natürlich erstmal die Frage, finde ich, nach so Grundfesten der Gesellschaft, in der wir leben. Wie funktioniert sie? Was sind da stabile Größen?
Würdest du sagen, dass wir in einer patriarchalen Welt leben?
Also ja, ist eigentlich noch so. Ja, würde ich schon noch so sehen. Vielleicht ist Deutschland auf einem ganz guten Weg, weil man das ja jetzt versucht, jetzt ein bisschen zu ändern. Aber allein, wenn ich mir mal die katholische Kirche angucke, das ist ja nur eine patriarchalische Welt. Und wenn ich mir angucke, so ältere Sendungen im Fernsehen, wie das in der Bundesrepublik noch teilweise war, in den 70er Jahren, da hatten die Frauen nichts zu sagen. Ja, der Mann konnte über die bestimmen. Sowas kenne ich überhaupt nicht. Sowas kenne ich nicht. Und das finde ich auch heute eigentlich noch ein bisschen schade, dass man das jetzt versucht auszugleichen, indem man da Gesetze erlässt mit so und so vielen Frauen müssen, sag ich mal, würde ich sagen, in Regierungsstellen oder in Betriebe führen und so weiter und so fort. Da sollten so und so viele Frauen, ich finde, man muss das alles nicht vorschreiben. Man versucht es jetzt zu ändern, den Gedanken davon wegzubringen, aber eigentlich ist das gar nicht nötig. Eigentlich sind die Frauen stark genug, das zu schaffen, finde ich. Und wenn eine Frau das möchte, schafft die das auch.
Das klingt ja recht zuversichtlich aus seiner Perspektive, obwohl ich finde, dass Männer sich durchaus auch mal ein bisschen um die emanzipierte Gesellschaft bemühen könnten. Ich meine, sie sind halt wesentlich dafür verantwortlich. Wenn man sich das anguckt, die vorherrschende männliche Lebensform in unserer Kultur beruht ja schon seit Jahrtausenden auf dem Ausschluss von Frauen, egal welche Bereiche man sich da anguckt. Und prinzipiell ist es so, dass Frauen abgewertet wurden und da mit Männern irgendwie für sich das Recht des Stärkeren in Anspruch genommen haben und das historisch durchgesetzt haben.
Und es ist da auch krass, wenn man sich die Weltreligionen ansieht. Die ergeben nämlich ganz grundsätzliche Übereinstimmungen, vor allem in diesem ein Punkt, nämlich in der Kontrolle des Frauenkörpers. Mhm. Also vor allem Heirat und so Geburtenwesen werden durch dann die jeweiligen gesetzten Regeln und Gesetze kontrolliert. Und nirgendwo, ich finde, und das muss man sich auch erstmal überlegen, dürfen Frauen heiraten und gebären, wie sie wollen oder sich sexuell verhalten, wie sie wollen. Dafür gibt es dann nämlich die richtenden Gotteshäuser oder Gerichte. Mhm. Und Gottes Wort ist Mannes Wort. Und nach wie vor ist es so, dass an vielen Orten der Welt bei abweichendem Verhalten immer noch die Todesstrafe steht.
So krass.
Und in vielen Debatten wird ja auch hier, also wenn wir jetzt von Deutschland ausgehen, der weibliche Körper teilweise immer noch sehr öffentlich verhandelt.
Ja, ja gut, aber wenn man jetzt so sich anschaut, was es für mit welcher Macht ein bestimmtes Schönheitsideal irgendwie öffentlich kommuniziert wird, womit Frauen adressiert sind dann. Das ist auch eine Gewaltform für mich, auf jeden Fall, aber ultra brutal. Mhm. Und das wird ja auch öffentlich ausgeübt und das sind von Anfang an Frauen angesprochen und leiden Frauen drunter. Und, ich meine, das geht immer mehr auch in Richtung Männer, aber nach wie vor ist das die Objektivierung des Körpers auf eine sexuelle Art und Weise eine weibliche Angelegenheit oder eine Angelegenheit, die Frauen betrifft. Und das ist eine Sache, die nur über Öffentlichkeit kommuniziert wird.
Ja, genau. Aber zum Thema Körper kommen wir nochmal in einer anderen Folge genauer zu sprechen. Also so Schönheitsideal, Abtreibung und so weiter. Aber was du gerade meintest, seit Jahrtausenden überlieferte patriarchale Kultur, in der wir leben, das bringt ja auch noch viele andere Aspekte mit sich und legt ja schon einen Grundstein bei der Frage danach, ob und warum Gewalt nun männlich ist oder nicht.
Ja, und um es nochmal zu unterstreichen, Gewalt ist männlich, beziehungsweise Männlichkeit ist gewaltsam und unter, wieder mal Anführungszeichen, richtigen Männern ist es auch absolut klar, beziehungsweise sie sind halt sogar stolz darauf.
Obwohl in den Interviews durchaus immer wieder auf Frauen, die Gewalt ausüben, verwiesen wurde, was interessanterweise aber einerseits als verwerflicher, schlimmer beziehungsweise krasser empfunden wurde, so als ob Frauen irgendwie die besseren Menschen seien oder zumindest der Anspruch besteht, dass sie es doch sein sollten.
Dass eine Frau zu DDR-Zeiten mal irgendwie, kannte man das nicht so. Die Frauen waren dann immer die Guten, sag ich mal. Man hat auch als Mann seinen Respekt, den habe ich heute vor jeder Frau. Ja, ich könnte gegenüber einer Frau keine Gewalt ausüben. Also das wäre eigentlich nicht möglich. Und ich finde es schon verwerflich, wenn Frauen gewalttätig werden und sowas. Also, wie gesagt, ich bin das überhaupt nicht gewöhnt, dass es sowas gibt.
Andererseits wird dieses Argument, dass Frauen eben auch Gewalt anwenden, auch immer wieder verwendet, um aufzuzeigen, dass Männer an dem Elend eben nicht alleine schuld sind. Und hier vielleicht auch nochmal folgendes Beispiel als Wiederholung.
Und man hat das ja auch gesehen, bei den Nazis war das ja völlig egal. Da haben die Frauen genauso Gewalt ausgeübt wie Männer. Nicht in dieser großen Zahl, aber die waren zumindest da. Und wenn sie da waren und einen Job hatten, dann haben sie das genauso gemacht. Und auch wenn eine Frau, wenn es bei einer Frau nicht so wäre, würde keine Frau, oder könnte man sagen, dann würde keine Frau zur Bundeswehr gehen oder zur Polizei, denn da ist ja auch, hat ja auch manchmal was mit Gewalt zu tun. Polizeibereitschaften, die da stehen, da sind auch Frauen bei, die müssen manchmal auch Gewalt ausüben und können das machen.
Und klar, ne? Also es gibt Frauen beim Bund, es gibt Frauen bei der Polizei und auch in Führungspositionen. Aber zum einen sind die nach wie vor extrem vereinzelt. Also der Stand ist jetzt, glaube ich, so circa 9% Frauen beim Bund und ich glaube knapp 30% bei der Polizei. Also die Mehrheit ist einfach männlich und es ist auch so gewollt. Wobei bei der Polizei muss man sogar nochmal sagen, da muss man sich auch nochmal die ausgeübte Tätigkeit anschauen, weil das ist auch relevant. Also wie viele von denen, also von den Frauen machen jetzt wirklich so den Heavy Shit mit und wie viele sind eher so Verkehrs- und Streifenpolizistinnen?
Ja, und was die Führungspositionen angeht, finde ich ja auch ganz spannend, weil das ja so oft dann so als Beispiel herangezogen wird, zu sagen, ja, aber guck mal, die oder die, würde ich halt sagen, naja, klar gibt es da auch Frauen an der Spitze von so manndefinierten Institutionen, also Klassiker wäre jetzt, glaube ich, so eben auch politische Institutionen oder überhaupt in diesem politischen Feld mitzumischen. Mhm. Aber in solchen Positionen verlieren sich so geschlechtliche Zuschreibungen auch. Also Macht wird ja nicht dadurch weiblich, dass eine Frau sie ausübt.
Ja.
Und beziehungsweise ganz oft wird ja dann auch noch so gesagt, naja, die Frau muss im Prinzip so männliche Verhaltensweisen annehmen, um überhaupt ernst genommen zu werden und mitmischen zu können.
Ja.
Und in dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal erwähnen, wer beispielsweise nach Fällen weiblicher exzessiver Tötungslust sucht, wird eben kaum mehr als so ein paar Handvoll einzelner Namen finden. Und ja, wie gerade auch nochmal angesprochen wurde, darunter auch die aus den KZs. Aber wie gesagt, es sind eine Handvoll einzelner Frauennamen, aber es lassen sich über 40 Millionen Männernamen finden.
Und was ich an der Stelle ganz wichtig finde zu sagen ist, man könnte das jetzt natürlich so verstehen, dass wir irgendwie sagen, Männern liegt das irgendwie im Blut, gewaltvoll zu sein und Frauen nicht. Aber darum geht es uns genau nicht. Es geht darum zu sagen, die Männer in dieser Gesellschaft werden über so ein bestimmtes, über eine bestimmte Ideologie der Männlichkeit dazu erzogen, so gewaltvoll zu sein und Frauen eben nicht. Und deswegen ist es halt auch, sind es eben Einzelfälle. Und es liegt an bestimmten Institutionen, auf die wir jetzt auch gleich noch zu sprechen kommen.
Mhm. Und es gibt auch zum Beispiel keine staatlich geförderte, umherziehende Killerkultur irgendwo auf der Welt von und für Frauen. Aha. Aber es gibt sie sehr wohl für Männer. Also organisierte, straflos bleibende, göttliche Kriminalität. Soweit jedenfalls beschreibt das unter anderem Klaus Teweleit, der mit einer der ersten deutschen und internationalen Männerforschungen begründet hat. Die ist Ende der 70er Jahre unter dem Titel Männerfantasien und in Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus entstanden. Wer da mal genauer reinschauen möchte, 2015 hat er auch eine Fortsetzung dessen herausgebracht, die heißt Das Lachen der Täter.
Und nochmal zurück zum Thema Patriarchat und Männergewalt. Das ist wirklich ganz wichtig, danach zu fragen, auf welchem Prinzip eigentlich so männliche Herrschaft beruht. Und was da grundlegend ist, ist, dass die immer ungeteilt und hierarchisch ist. Also männliche Herrschaft will niemals Gleichheit und sie basiert immer auf dem Prinzip der Führung.
Tja, und wie wir alle wissen, Führer verlangen Gefolgschaft und Gehorsam.
Naja, was man lernt, ist mit Menschen umzugehen. Auch Menschen, die keinen Bock haben auf das, was sie gerade tun sollen. Das war noch die Zeit der Wehrpflicht, muss ich natürlich sagen. Heutzutage mag das eine andere Armee sein, ohne die Wehrpflicht. Aber Menschenführung, ohne Frage, lernt man. Auch wenn ich nie in einem Einsatz, also richtigen Einsatz mit scharfen Schießen und so, war. Das ist, glaube ich, so das Wichtige von diesen technischen Sachen. Das ist ja nicht relevant, aber Menschenführung mit Menschen unterschiedlichster Charaktere, die sich dich nicht ausgesucht haben als Chef und umgekehrt, du hast dir sie auch nicht ausgesucht, als du hast sie wieder eingestellt, dann haben die dich gewählt oder irgendwas, ist eben so, wie das ja im Arbeitsleben häufig so ist. Also das ist jetzt auch nicht anders. Niemand, wenn du da irgendwo arbeitest, kommst dahin, wir sind alle da. Und natürlich so ein bisschen Handeln unter Druck. Das ist, glaube ich, auch so. Also wenn Stress ist, wenn du übermüdet bist und trotzdem noch sinnvoll zu funktionieren und auch wenn du die Nacht bloß 2 Stunden Schlaf gekriegt hast, wenn überhaupt, und dann trotzdem noch sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Es ist ja eben nicht so, wie das mancher denkt, dass das also ein dumpfer Haufen ist, so ist es ja nun überhaupt nicht. Man versucht das ja schon irgendwie mit Sinn und Verstand alles anzugehen. Ob man das prima findet oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber das sind ja auch keine Dummköpfe. Mhm. Und
was würdest du sagen, hat dieses, also Befehle zu bekommen und Gehorsam zu leisten, was hat das mit dir gemacht, was hat das mit anderen gemacht?
Für mich ganz furchtbar. Also für mich persönlich, Befehle zu befolgen, ich hab's gemacht, weil ich war ja so, ich konnte ja, also entweder ab nach Bautzen, ja, was das Allerschlimmste war zu DDR-Zeiten, das war wirklich die Hölle, so, und oder du machst jetzt eben, ja, deinen Dienst und befolgst die Befehle und so weiter und muss da durch. Die wollten mich ja für 3 oder für, weiß ich, für wie viele Jahre, ich sage, nur 18 Monate diese Pflicht und mehr nicht, gibt's bei mir nicht.
Das ist jein. Es gibt natürlich, man muss das, also das ist Quatsch. Muss einfach so sagen. Also es gibt natürlich Momente, wo
du machst, was dir gesagt wird. Das ist nun mal so. Aber es gibt viele Momente, wo du doch große Entscheidungsspielräume hast. Hast du auch. Und dann musst du es das eben auch füllen dann. Mit dem, was du musst selber eine Entscheidung finden. Und es gibt sicherlich, wenn irgendeiner da stillgestanden befiehlt, dann ist stillgestanden. Da gibt es in dem Moment keine Diskussion darüber. Aber das ist ja nicht das Normale. Wir sind ja nicht im 19. Jahrhundert. Also du kriegst deinen Auftrag, diese sogenannte Auftragstaktik, wenn man das mal googelt, das ist ja so im deutschen Militärwesen, so das hehre Leitbild, Gegner zu dieser eher russisch geprägten Befehlstaktik, sozusagen, wo einem das kleinteilig vorgegeben wird, ist die Idee bei der Auftragstaktik, das ist so als preußische Tugend immer gern bezeichnet, dass du dem Untergebenen einen Auftrag gibst und einen Rahmen. Und dann soll er selber vor Ort die Möglichkeiten finden, abwägen und schauen, wie er dann eben zu diesem Ergebnis kommt, zur Lösung dieses Auftrages kommt. Egal, worum es geht. Ob das jetzt nun in irgendeiner Weise bloß von A nach B zu kommen oder tatsächlich irgendwas Militärisches zu tun. Es ist also, das ist nicht ganz so. Also man muss sich das ja auch nicht so, so Kasernenhof-mäßig vorstellen. Kasernenhof ist nicht Einsatz, das ist nicht der Normalfall.
Ja, beim Thema Führung und Gefolgschaft ist man auch schnell beim Thema Armee, Wehrdienst, Krieg. Das sind ja quasi Paradebeispiele.
Was hat es für dich bedeutet, als Mann oder als Junge sozialisiert zu werden in Jugoslawien oder in Serbien?
Ja.
Was konkret würdest du sagen, bedeutet es in Serbien, ein Mann zu sein?
Ja, das ist noch eine sehr, sehr brennende Thema für uns. Die Nachteile, wir ernten jetzt und wir werden noch die noch krasser ernten in Zukunft, glaube ich. Was ist sehr traurig. Als Krieg anfing, und vielleicht sogar noch früher, so die Machoismus und Chauvinismus wurden zum Großteil von Staatideologie. Das war die treibende Kraft von Nationalismus, religiöse Fanatismus, mafiöse Dingsies, waren Machoismus und Chauvinismus. Einfach ein Bild von einem großen Penis, die rumläuft und zeigt allen, wie groß ist er, hauptsächlich von Serben, ist zu einem Kult geworden. Wir haben das gar nicht gemerkt, bis ich gucke jetzt Nachrichten, wie die Leute sich so verprügeln auf die Straßen, weil, ja, das ist noch da. Und das war ein Grund, weil ich da nicht mehr wohnen könnte. Weil es ermüdet einen einfach so jeden Tag mit irgendeiner sehr grundlegenden moralischen Kodex nicht umgehen zu können.
Ja, was ich hier ganz interessant finde, ist so dieses Ding wie Staat und Nation, Männlichkeit und Militär zusammenhängen. Und es gibt da recht viele Studien, die zeigen, dass es da eine Verwandtschaft gibt, auch innerhalb der inneren Strukturen, also so wie Staat und Nation, Männlichkeit und Militär aufgebaut sind. Und es ist tatsächlich vor allem so, seitdem Frauen so gut wie gänzlich aus dem Militär ausgeschlossen wurden. Und seitdem wird so Militär an sich als was rein Männliches konstruiert und auch Gewalt und Militarismus werden zu was gemacht, was im Charakter jedes Mannes irgendwie drin liegen würde. Mhm. Aber das ist an sich noch gar nicht so alt, macht aber ganz, ganz viel mit unserer Gesellschaft. Also früher, also bevor das so war, gab es so den Söldner und den Aristokraten. Also der Söldner hat irgendwie für Geld gekämpft, der Aristokrat für Ehre oder so aus Können und sonst was. Mhm. Und dann gab es aber irgendwann den bürgerlichen Soldaten und der wurde quasi über den Militärdienst eingezogen und dann sollte über diesen Militärdienst so eine gemeinsame männliche Identität geschaffen werden, die immer auch mit der nationalstaatlichen Ideologie verbunden war. Also, dass du halt deine Nation verteidigst und den Staat verteidigst. Und das war alles miteinander verknüpft. Also dieses Männlichkeitsding, Militär und der Nationalstaat. Und diese Männlichkeit, die ja dann auch so in Kriegen und im Militär so diese Tapferkeitsmythen und diese Heldentumsmythen und so weiter erhält, die erfolgt immer über Disziplinierung. Dafür ist der ganze Wehrdienst da. Und zwar die Disziplinierung von Körper und Geist.
Mhm. Da gab es ja, ich glaube, es waren 3 oder vielleicht auch 4 befragte Männer, die dazu was erzählt haben, also die einen Wehrdienst gemacht haben. Hier vor allem so in der NVA-Zeit, das heißt also in der DDR Soldaten gewesen sind, aber es gab auch einen, der lange Zeit Berufssoldat war, der hat Folgendes erzählt.
Es war dann so diese Wendezeit, man hatte ja dann plötzlich alle Möglichkeiten und wusste nicht wirklich, was ich machen sollte. Ja, und dann habe ich das gemacht und bin dann Juli 91 direkt 3 Tage nach dem Abiball beim Bund angetreten. Und ja, das war nachhinein keine falsche Entscheidung. Also das war alles in Ordnung. Und das war auch nicht irgendwie schlimm oder irgendwas. Dann war das in der Bundeswehr Ost, das war ja noch ein bisschen was anders, also in neuen Ländern zu dienen. Diese Reste der NVA sozusagen, die man dann noch so mitbekam, erlebt hat. Aber ja, das ist dann ein bisschen anders gekommen, aber das ist ein anderes Thema. Das hat sich alles ein bisschen verändert, die Vorstellung. Aber so war die Idee, warum ich da erstmal die 2 Jahre zum Bund gehen wollte, mehr oder weniger mich da parken und erstmal gucken, was ich eigentlich will. Und in der Zeit Geld verdienen, ich war Abiturient, ich hatte vorher Taschengeld und ab Juli 91 bekam ich Gehalt. Das waren zwar irgendwas um die 900 Mark, das war jetzt nicht die Hölle, aber von 0 auf 900 Mark ist auch schon eine ganze Menge. Das erste Mal im Leben richtig Geld verdienen, war auch eine ganz angenehme Vorstellung.
Also aus heutiger Sicht kann ich jetzt wirklich sagen, dass es selbst heute zu manchem jungen Mann gut tun würde. Ich will jetzt nicht nur sagen Armee, aber wie es auch vor Jahren noch war, so eine Art Zivildienst oder sowas wenigstens, das wäre schon gut gewesen. Die NVA war natürlich ein bisschen mit dieser ganzen EK-Bewegung und sowas alles ein bisschen überspitzt und manche Offiziere...
Was ist EK-Bewegung?
EK-Bewegung ist, also EK bedeutet Entlassungskandidat. Das hat sich aufgeteilt beim Grundwehrdienst in Glatte, Vize, EK. Erste halbe Jahr war es ein Glatter, da musstest du alles machen, musstest auf jeden hören. Wenn du es nicht getan hast, dann hatten die ihre Mittel, dich zu drangsalieren. Vize war, da warst du eben schon was Besseres, du warst kein Glatter mehr und konntest manchmal schon bei den Ehes mit und musstest manchmal auch noch bei den Glatten mitarbeiten. Also das war so mittendrin. Und Ehe waren von den Soldaten, die absoluten Herrscher da, also Entlassungskandidate, hast du gewusst, du hast besonders so und so viele Tage, da warst du auch der King, da brauchst du jetzt keinen Frühsport mehr mitmachen oder hast mehr oder weniger King mehr mitgemacht. Und diese ganze Geschichte hat zwar vielen wehgetan, also gerade den Glatten, wenn die da hinkamen und die mussten in dit und dit schruppen, manchmal ging das auch über ein bisschen Spiel hinaus. Da wurden eben, also ich sag mal so, bei uns in der Luft, wo ich war, was jetzt hier Luftwaffe war, war das eh nicht ganz so verschärft. Aber gerade in den Infanterieregimenten und sowas, da war die IK-Bewegung manchmal richtig heftig. Da mussten dann die Glatten eben die Toiletten mit der Zahnbürste sauber machen und sowas. Also das war gang und gäbe.
Ja, sehr spannend. Und über weite Strecken finde ich einfach dennoch unglaublich grausam, was, wenn man so im Zusammenhang mit Armee sich auch nochmal so das Thema, was du auch gerade so angesprochen hast, so Disziplinierung Körper und Geist, im Zusammenhang damit so die Praktiken, also so Schikanierung, mhm, Demütigung und so weiter. Hier kann man ja schon sagen, ja, es wird halt erstmal dein Wille gebrochen und dein eigenes Denken und der Zweifel erstmal komplett alles brechen und um dann im Sinne der Armee, also des bedingungslosen Gehorsams wieder aufgebaut zu werden.
Und noch, gibt es noch andere, also
und?
Weil du noch andere von Drangsalieren gesprochen hast, so Schikanierungen?
Naja, sicher.
Hast du da Beispiele?
Aber man selber nicht erlebt. Ja. Das gab es bei uns nicht. Na, zum Beispiel Schildkröte. Da wurden eben unter die Ellenbogen, unter die Knien Helme geschnallt. Und einen Helm noch auf den Kopf und dann wurdest du wie eine Kugel durch den Flur gerutscht. Und bist dann gegen die Wände geknallt oder gegen die Schränke. So was gab es mittlerweile auch. Oder Musicbox, wurdest in den Schrank eingesperrt. Da wurde da ein Groschen reingeschmissen und dann musstest du ein Lied singen, so für jeden oder was der sich gewünscht hat, dann musste er singen. Und das ging manchmal schon über Stunden. Also,
jetzt kann ich dir was ganz Lustiges erzählen. Heute finde ich es lustig, damals fand ich es nicht lustig. So, ich habe mal, war das jetzt Oberstleutnant oder ach, genau, ziemlich viel damit da schon, ja. So, und du musstest ja immer grüßen, ne? Wenn du vorbeikam. Ne, ich habe auch mal nicht gegrüßt, mein Gott. Ja. Ist ja nur kein Verbrechen, habe ich gedacht. Du, da hat der mich zurückgeholt, zusammengeschissen. Und jetzt gehen sie eine halbe Stunde. Auf den Hoch kann ich mich noch genau daran erinnern. Auf und ab und jeder Masten, der da steht, den grüßen sie. Na, weißt du, wie bekloppt du dir da vorkommst? Erstmal bist du ja sowieso ganz klein mit Hut, weil du kannst ja nichts machen. Das ist ja, du bist ja wie gefangen. Ne? Wo willst du hin? Du kannst nicht fliehen, du kannst ja nichts machen. Du bist in dem Moment machtlos. Ne? Der Offizier, der hat Recht, der hat die Gewalt, sag mal, über dich. Und so, dann wusste ich, die anderen natürlich, die Kompanie war ja dann gleich daneben, die haben aus dem Fenster und die haben natürlich manche auch gegrinst und gelacht, die haben natürlich auch den gleich zusammen verfügt. Ne? Ist auch albern, überleg mal, du gehst jetzt da und grüßt den Masten, der da steht, ja. Also, großerweise, ja, nicht gemacht. Das mal so ein Beispiel, ne? Also, ah, da könnte ich noch, ach, könnte mal ein Buch schreiben drüber.
Klassisch. Erziehung zum Untertan, der eben nicht nachfragt oder zweifelt beziehungsweise selber denkt, wenn er schießen soll. Einfach machen, auch wenn es gegen jede Moral geht, auch wenn es super sinnlos ist. Ja, einfach nicht nachfragen, machen.
Kann mich noch genau erinnern, wo ich dann vor der Kommission da stand und dann, ja, Siege des Oberst oder was da war, genau, jedenfalls viel Lametta. Siege der Armee und dann können sie machen, was sie wollen, so ungefähr, ja. So hat der mich, und naja, dann bist du ehrlich schön erstmal, ja, war nicht einfach. Okay. Aber ich habe mich durchgeboxt und ich habe auch Gott sei Dank solche Situationen, ist mir wirklich erspart geblieben, dass jetzt jemand nach dem Westen und ich hätte schießen müssen, sonst wäre ich ja abgegangen. Und ein Zuchthaus nach Bautzen, das wollte niemand. Ja, aber ich hätte immer daneben, natürlich. Ich meine, ich hätte nicht den Menschen umgebracht, um Gottes Willen. Das prägt dich ja für dein Leben. Ja? Damit wirst du ja nie mehr, ja, wie soll ich sagen, da ja, bist du ja völlig fertig, geht ja gar nicht.
Bevor du geduldet, mehr oder weniger, sag ich mal, wenn es nicht übertrieben wurde, weil sie wussten, also die Offiziere, Unteroffiziere, Fähnrich, die wussten dann eben, da herrscht relative Ordnung drin, weil es schon von unten an, wie in der Tierwelt, ein System drin war, in der Rotte oder in der Herde. Einer hat geführt und die anderen sind gefolgt oder mehrere haben geführt oder und so weiter und so fort. Ja, manch einen wird es gebrochen haben, sogar. Das ist schon mal Fakt. Also, wie gesagt, ich kann jetzt wieder bloß sagen, von meinem Fliegerhaus da, wo ich war, da war das gar nicht so gar und gäbe. Aber man hat jetzt schon gehört, dass es so war. Und ich weiß auch, dass ich Leute, da gibt es hier im Dorf auch einen Fall, die sich widersetzt haben, nicht bloß der E-Bewegung, sondern auch die auf den Kompanien, die Unteroffiziere und sowas, die haben sich manchmal auch ein bisschen dargestellt als Herrn, dass da, wenn du dich dagegen gewehrt hast oder massiv gewehrt hast, dann konntest du da auch mal eine Weile nach Schwedt gehen. Und ich kenne einen Fall, der war 2 Monate in Schwedt, der redet bis heute noch kein Wort darüber. Schwedt war der NVA-Knast. Und wie gesagt, der redet bis heute nicht darüber.
Ja, das ist echt gruselig und mega heftig. Also einfach auch diese ganze psychologische Komponente dabei. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich es auch nochmal echt so ein Fortschritt, dass es zumindest hier gerade keine Wehrpflicht mehr gibt. Also wichtig auch, dass in diesen Feldern so Dinge erstritten werden und sich da verändern.
Ja, finde ich auch. Ich meine, viele sagen ja, dass das irgendwie schwierig ist, dass es keine Wehrpflicht mehr gibt.
Ja, klar, es stimmt, ne? Wenn man es geht, dann gehen dann halt viele Atzen. Andersrum, das ist ja wieder bei der Polizei. Du hast dann diese Strukturen, dann stellt sich, ja, wer will das machen? Also, das ist dann so,
voll.
Man wünscht sich dann, dass wenn es gibt und es muss es oder gerade so geben, dass es dann irgendwie coole Leute machen.
Aber ich meine, die Institution ist halt so, wie sie ist, ne? Es ist halt so ein Männer-Korps-Geist-Shit.
Ja, klar. Und sie hängt halt immer auch mit Befehl und Gehorsam und Macht ausüben zusammen über andere. Und das musst du halt irgendwie auch wollen. Also in diesem Zusammenhang, also in so einer, auch in einer Exekutive.
Ja, ich glaube auch.
Und klar könnte das alles mit ein bisschen mehr menschlichem Antlitz sein. Also man muss jetzt kein rassistischer Cop sein und kein sexistischer Cop und genauso auch Soldat. Also klar, ne, wenn es da irgendwie...
Eine Reform innerhalb der Institution, meinst du?
Das wäre zumindest, das würde ich zumindest auch als Fortschritt denken. Ja. Also die Vorstellung, dass sozusagen einfach da nochmal viel genauer geschaut wird, welche Leute in diese Positionen kommen und da auch regelmäßig, dass da übelst viel Bildungsarbeit reingesteckt wird, dass sie halt einfach zwangsläufig Weiterbildungen machen müssen, sich mit so Themen auseinandersetzen müssen, Rassismus, Sexismus und so weiter.
Kritische also Polizei,
ja.
Ich glaube auch, man muss nicht ganz so fatalistisch rangehen, dass solange es die Institution gibt, da nicht irgendwie trotzdem eine Verbesserung möglich wäre. Trotzdem würde ich sagen, die Institution als solche ist momentan so angelegt, dass sie auf diesen Strukturen eben basiert und funktioniert.
Absolut. Aber, naja, aber wenn man versucht, so Veränderungen zu denken, dann ist es, ich finde, es lässt einen manchmal einfach mit so einem Ohnmachtsgefühl zurück, wenn es ist so, es muss sich alles komplett ändern und dann sind wir gleich schon wieder bei so Revolution und das lässt sich dann immer so schwer greifen, weshalb ich dann schon auch immer mal eine Freundin von Reform bin oder denke, ja, das kann ich so als Zwischenschritte akzeptieren oder was heißt akzeptieren, würde ich mich auch für dahinter klemmen. Also ich finde es halt einfach einen Fortschritt, wenn es halt bei der Polizei eine Person gibt, die halt explizit für Flint-Personen, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, Ansprechpartnerin ist. Also wie es ja jetzt in Leipzig, glaube ich, 2 Stellen etabliert wurden. Das finde ich gut.
Und also ich war jetzt auch nicht in der Bundeswehr, deswegen so das typische Gehorsam kenne ich nicht. Mhm. Allerdings habe ich dann mit 21 eine Lehre als Zimmermann gemacht in einem klassischen Betrieb, wo nur Männer gearbeitet haben. Da war schon rauer Ton. Das habe ich durchgezogen, aber nach dem Ausbildungsende bin ich sofort gegangen, keine Sekunde länger.
Also.
Ich finde, es gibt andere Mittel, Leute zur Genauigkeit, Pünktlichkeit und so weiter zu erziehen, wie Brüllen und das typische Männlichkeitsgehabe. Mhm. Ja. Und es wird auch aussterben, sonst macht hier niemand mehr eine Ausbildung. Das lässt sich die neue Generation nicht mehr bieten. Brüllen und schreien und eventuell schlagen.
Und das ist ja eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort mit hoffnungsvoller Perspektive.
Finde ich auch. Und bevor es jetzt aber den Ausblick auf die nächste Folge gibt, ich glaube, mir wäre es irgendwie noch ganz wichtig zu sagen, dass ich Gewalt als was ziemlich Schlimmes empfinde, aber durchaus auch Situationen kenne, wo ich sagen würde, Militanz und auch Gewalt sind gerechtfertigt. Also zum einen bei Selbstverteidigung und auch, wenn man sich nicht in einer akuten Notsituation befindet, aber sich durchaus aus einem Machtverhältnis, in dem man unterdrückt wird, befreien will. Und ich denke, dass es manchmal, ich weiß nicht, also wahrscheinlich gibt es auch andere Mittel, sowas wie Generalstreik oder was weiß ich, und es würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es gibt durchaus Situationen, wo ich mir vorstellen kann, dass es irgendwie legitim ist, Gewalt zu verwenden. Aber
das hat ja auch die Geschichte schon gezeigt. Also klar, wenn du bedroht wirst mit Waffen und man dir nach dem Leben trachtet, dann ist es halt schwierig zu versuchen, sich auf einen Kaffee zu treffen und das zu klären. Also auf jeden Fall denke ich auch, dass es so Situationen gibt, die sind für uns, glaube ich, teilweise sehr schwer denkbar oder vorstellbar, weil wir uns nicht in der expliziten Situation befinden. Aber mit Blick auf die Geschichte, würde ich auch sagen, dass es super wichtig war, dass sich Gruppen zusammengeschlossen haben und sich zur Wehr gesetzt haben. Und das ist ja nicht, weil man denkt, das ist jetzt irgendwie das Beste, was ich mir vorstellen kann, gewaltsam vorzugehen, aber vielleicht manchmal die einzige Option, die dir bleibt.
Und ich meine zum Beispiel in der Französischen Revolution wurde es, nachfolgend haben Frauen gesagt, sie wollen ebenfalls bewaffnet werden und es wurde ihnen verweigert und es hat beschissene Konsequenzen für diese Frauen gehabt. Und es war natürlich auch Teil dieses Machtverhältnisses Männern Frauen gegenüber und ich würde sagen, sowas muss man sich dann auch immer angucken, aber das ist eine endlose Diskussion, die auf jeden Fall hier den Rahmen sprengt. Insofern wenden wir uns dem nächsten Thema zu, und zwar dem in 2 Wochen. Und wir wissen, alle haben darauf gewartet, wir haben darauf gewartet. Endlich geht es darum. Es wird die erste Sexfolge. Diesmal wird es nämlich auch 2 Folgen zum Thema Sex geben, weil genau wie Gewalt unendlich schwierig, unendlich viel. Aber wir haben Bock drauf und wir freuen uns darauf und hoffen ihr auch.
Und Genau, vielen Dank nochmal an der Stelle für all die Spenden, die uns im letzten Jahr erreicht haben. Und wer Bock hat und noch ein paar Kröten übrig hat, wir freuen uns weiterhin über Spenden, auch in diesem Jahr. Den Spendenlink findet ihr auf revolte-jetzt.de. Und wie gesagt, wir sind ab jetzt auch auf Twitter zu finden. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke.
Bleibt gesund und stabil.
Macht's gut.
Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
A mind that's weak to the company store.